Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Nachhaltigkeit als Treiber der Transformation von Unternehmen. Darüber wurde am 25. Juni beim 11. CEO-Dialog der Universitätsallianz Ruhr und des Initiativkreises Ruhr in Kooperation mit der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft auf Einladung des IKF an der Ruhr-Universität in Bochum diskutiert. Dabei standen die Zukunft der Energiepolitik sowie die Konsequenzen für Strategie, Finanzierung und Personal der Unternehmen im Zentrum. Der CEO von E.ON, Dr. Leonhard Birnbaum, rief zur Abkehr von planwirtschaftlichen Ansätzen in Gesetzgebung und Reporting auf. Die Energiewende könne nur gelingen, wenn sie von allen Beteiligten als vorteilhaft eingeschätzt würde.
Was müssen wir jetzt tun? Die Antwort ist, wir müssen nicht mehr über Nachhaltigkeit reden. Wir müssen weiter investieren und wir müssen es bezahlbar machen. Wir müssen aus der Energiewende einen guten Business Case machen. Der Business Case funktioniert, also wenn der Business Case funktioniert, das heißt, wenn die Kunden verstehen, dass es für sie einen Vorteil hat, dann werden wir sie nachhaltig weiterführen können. Wenn es zu viele Kunden gibt, die das Gefühl haben, die Energiewende ist ein schlechter Deal, werden wir das jetzige Tempo nicht aufrechterhalten können. Ich bin auch der Energieversorger in Sachsen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in Sachsen ein Townhall-Meeting wie dieses machen und positiv über die Energiewende reden, also wenn ich die Schaubilder jetzt zeigen würde, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, verteidige ich mich danach eine Dreiviertelstunde gegen die Geldverschwendung. Und in gewisser Weise haben die Bürger recht. Denn wir machen es nicht effizient und das merken sie auch.
Martina Steffen, Hochtief-Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit, forderte ein Umdenken im Personalbereich. Weg von rein operativer Personalpolitik hin zu einer strategischen, sinn- und wertebasierten Personalentwicklung.
Warum ist HR als Treiber der Nachhaltigkeitstransformation so wichtig? Bei uns ist es so, dass HR wirklich ein zentraler Akteur ist bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen. Das ist eben halt nicht nur die Umweltberichterstattung, das sind nicht die Ingenieure, die unsere Prozesse besser machen oder neuen Baustoff entwickeln oder welche Themen auch immer. Nein, das ist eben halt auch HR. Wir haben ja diese große Säule S gesehen. Da geht es um soziale Kompetenzen, da geht es um, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um, was ist uns eigentlich wichtig, wie ist unser Wertbewusst. Und von daher ist HR eben halt ein zentraler Akteur, da unsere Nachhaltigkeitsplan, unseren Nachhaltigkeitsplan auch entsprechend umzusetzen.
Also, meine Damen und Herren, ich habe jetzt einen Vortrag, der ist komplett anders als das, was Sie sich vorstellen. Damit es auch ausreichend Provokation gibt, damit sich es auch für Sie gelohnt hat, diesen schönen Nachmittag hier drinnen zu verbringen, anstatt draußen. Es macht mir auch immer Spaß, wenn ich wieder in der Universität bin. Die Energie, die man in der Universität bekommt, die bekommt man echt selten in Unternehmen. Also, erstens, was ist unsere Strategie bei E.ON? Wir haben eine super einfache Strategie, die besteht aus drei Worten. Wachstum, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Wir verfolgen eine Wachstumsstrategie. Die ist getrieben von dem Wunsch nach Nachhaltigkeit und wird ermöglicht durch komplette Digitalisierung von allem, von sämtlicher Hardware, Software, was auch immer wir haben. Und das macht sich dann auch darin bemerkbar, dass wir unglaublich viel investieren. Ich habe übernommen 2021, da hatten wir einen Investitionsplan von 21 Milliarden Euro. Der gleiche Investitionsplan steht heute bei 43 Milliarden Euro. Wir schreiben das ja immer rollierend fort. Und wir laufen noch weiter die Kurve nach oben. Das finanzieren wir dadurch, dass wir mit jeder Investition mehr verdienen. Es gibt nur gute Investitionen, wenn sie Profit abwerfen. Investitionen, die keinen Profit abwerfen, sind Spenden und Spenden sind immer limitiert. Deswegen investieren wir immer. Der zusätzliche Erlös, den wir machen, das zusätzliche EBITDA, leveragen wir mit dem Faktor von 5. Das ist das, was wir ratingtechnisch können. Nehmen also praktisch neue Schulden auf und müssen natürlich dann auch noch eine operative Marge erzielen, die ungefähr 2% über unseren Kapitalkosten liegt. Wenn wir das erreichen, mit der Profitabilität aus dem Bestandsgeschäft plus der neuen Profitabilität aus den Investitionen plus die zusätzliche Leverage, dann können wir die Investitionskurve so hochfahren, dass wir die Energiewende einigermaßen im Griff haben. Das bedeutet, dass wir im gleichen Zeitraum, in dem wir diese Investition machen, von 41 Milliarden Verschuldung auf 55 Milliarden Verschuldung hochfahren. Also wir sind so aggressiv wie jeder Hedgefonds. Aber das geht alles nur, solange wir Geld verdienen. Also ich bin ja ganz harmloser Ingenieur. Ich habe nur verstanden, am Ende muss Cash reinkommen. Wenn du etwas transformieren willst, brauchst du einen positiven Business Case. Und jetzt werde ich sie einmal durchführen. Ich werde gleich was sehr Kritisches zur Nachhaltigkeit sagen, aber deswegen zeige ich Ihnen erstmal, was wir alles machen, getrieben durch Nachhaltigkeit. Nämlich, die Energiewende findet in unseren Netzen statt. Und ich zeige Ihnen das einfach an Fakten, dann verstehen Sie auch, warum das der Fall ist. Denn der entscheidende Engpass der Energiewende sind mittlerweile nicht mehr Solaranlagen und Windräder. Davon haben wir mehr als genug. Wir haben sogar an vielen Stellen zu viele. Sondern die Infrastruktur, um mit dem Ganzen vernünftig umzugehen. Wenn Sie erstmal müssen, ganz kurz, E.ON ist nicht eine Gesellschaft, sondern wir bestehen aus einer Reihe von verschiedenen Verteilnetzgesellschaften. Sehen Sie hier die größten Westnetz, das ist die hier in der Region, Bayernwerk und so weiter. Und Sie sehen, von den 10, Sie wissen ja, in Deutschland gibt es rund 900 Verteilnetzbetreiber auf der Stromseite. Unter den 10 größten sind 7 E.ON-Gesellschaften, sehen Sie hier an der Stelle. Also alle die, die dunkel eingefärbt sind. Und das ist im Detail ist es sogar noch ausgeprägter, weil wir in den entscheidenden Ebenen für die Energiewende, die sogenannte Hochspannungsebene, noch einen deutlich höheren Marktanteil haben. Wenn man jetzt anschaut, wo werden die Erneuerbaren angeschlossen, dann sehen Sie hier jetzt nach Spannungsebenen unterschieden, dass in der Höchstspannung, dass wir da nichts anschließen als E.ON, die Höchstspannung, das sind die 380 kV-Ebenen, das ist der Offshore-Bereich. Offshore haben wir nichts, wir sind nicht, das sind die Transportnetzbetreiber, die das machen, deswegen haben wir dort keinen Anschluss. Aber wenn Sie dann schauen, in der Hochspannung, das ist die sogenannte 110 kV-Ebene, da ist im Wesentlichen das Onshore-Windgeschäft, da sind 29 von 34 Gigawatt, die es in Deutschland gibt, bei uns im Netz angeschlossen. In der Mittelspannung, das sind dann die Freiflächen-PV-Anlagen, kleinere Windanlagen, ungefähr die Hälfte. Und in der Niederspannung, das sind vor allen Dingen die PV-Anlagen, die Sie auf Ihren Dächern finden, da haben wir halt 23 von 58, weil wir sind der Verteilnetzbetreiber des Landes, ja, der Fläche. In den Städten gibt es die Stadtwerke, auf dem Land gibt es E.ON. Das kann man so grob unterscheiden. Und deswegen findet die Energiewende, die ja im Wesentlichen auf dem Land stattfindet, im Wesentlichen bei uns statt. Sie sehen es auch unten. Wir haben ungefähr die Hälfte der erneuerbaren Leistung angeschlossen. Es sind 95 Gigawatt in unserem Netz. Eine andere Zahl, was schätzen Sie, wie viele Solaranlagen es in Spanien gibt, in Gigawatt? Irgendeine Zahl. Ja, es sind 32 Gigawatt. Mein Bayernwerk hat 28. Ne? Also nur um das mal, also Bayern ist Spanien. Ne? So, das ist so, also netztechnisch. Ansonsten überlasse ich das Ihrer Bewertung. Sie sehen, wir haben ungefähr 2/3 der Windkraft bei uns angeschlossen, ungefähr die Hälfte der PV-Anlage. Also die Nachhaltigkeit ist super. Die treibt bei uns das Wachstum. Das Wachstum in den Investitionen, die ich vorher geschildert habe, kommt daher, dass wir das alles anschließen. Wir schließen das an, wir transportieren das ab, wir halten das System unter Kontrolle. Deswegen, je mehr davon gemacht wird, je mehr Nachhaltigkeit dazu führt, dass investiert wird, desto mehr wachsen wir, desto mehr Profit können wir machen, desto mehr können wir wieder investieren. Nachhaltigkeit ist der Treiber unserer Wachstumsstrategie. Gehen wir noch ein kleines bisschen weiter. So. Schauen wir einfach mal aufs letzte Jahr. Nur ein bisschen Werbung müssen Sie mir gestatten. Hier ist jetzt mal dargestellt, wie viel der Windkraft, die im letzten Jahr angeschlossen wurde, ist denn wo angeschlossen worden? Sie sehen, 80% im letzten Jahr fand in unseren Netzen statt. Nur 20% wurden dann irgendwo anders angeschlossen. Es liegt natürlich auch daran, dass wir Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bei uns im 110 kV-Netz haben. Und das ist ja die Windregion. Auf der PV-Seite ist es ja dann vor allen Dingen Bayern. Und jetzt nochmal der Punkt, das ist ein schönes Bild, das den Punkt nochmal unterstreicht, den ich gerade gemacht habe. Die Energiewende findet im Land statt. Sie sehen hier links Schleswig-Holstein Netzgesellschaft, dann die EDIS. Das sind die beiden Betreiber Schleswig-Holstein, klar. Und die EDIS ist Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg. Das sind ja die Windregionen und Sie sehen, zwischen 2021 und 2024 haben wir in der zugebauten erneuerbaren Leistung In Schleswig-Holstein 4 Gigawatt dazugesetzt, also 4000 Megawatt, und in Edis ungefähr 5 Gigawatt bei fast unveränderter Höchstlast. Also die Nachfrage steigt nicht, aber die Einspeisung steigt natürlich dramatisch. Und Sie sehen mal nebendran, was in Berlin und Hamburg passiert, nämlich praktisch gar nichts. Ne? Das heißt, ganz klar, die Energiewende findet bei uns statt. Warum? In Berlin kannst du halt auch keine Windräder hinsetzen. Wohin denn? Ne? Aber das bedeutet auch, bisher sind wir de facto die Einzigen, die deutlich mehr investiert haben. Die Stadtwerke haben bisher, bei denen ist bisher die Energiewende noch gar nicht angekommen, auch der Investitionsbedarf. Diese Verdopplung der Investitionen, die ich Ihnen gezeigt habe, die kennen die noch gar nicht. Ich investiere im Moment 235% meiner Abschreibungen. Und zwar über mehrere Jahre, obwohl die Abschreibungen natürlich jedes Jahr deutlich hochlaufen. Das zeigt Ihnen natürlich, dass in Investitionen sozusagen mit 235% der steigenden Abschreibungen auch steigere. Das heißt, ich habe diesen unglaublichen Leverage auf der Finanzseite, den übersetze ich auch auf die Investitionsseite. Und jetzt noch ein Punkt, Smart Meter, haben Sie vielleicht gesehen, der Rollout. Also wenn einer den Rollout hinbekommt, dann sind wir das. Wir haben unsere Ziele de facto schon erfüllt. Das ist ja die Frage. Wir müssen ja 20% in diesem Jahr erreichen. Wir hatten das schon Anfang des Jahres, aber ich kann Ihnen sagen, ungefähr die Hälfte der Stadtwerke wird nicht in der Lage sein, den Rollout zu machen. Es gibt noch ein zusätzliches Thema neben den Investitionen, die zunehmende Komplexität. Sie haben das vielleicht in Spanien gesehen. Was wir im Moment versuchen zu verstehen ist, warum die Prozesse, die in der Vergangenheit adäquat waren, jetzt in dem veränderten System nicht mehr adäquat sind. Leider ist die Aufbereitung des Falls in Spanien im Moment ganz schrecklich, weil die im Schuldzuweisungsmodus sind und in rechtlichen Auseinandersetzungen. Da hätte ich es lieber, wenn die Ingenieure übernehmen würden. So, jetzt, was müssen wir jetzt tun? Die Antwort ist, wir müssen nicht mehr über Nachhaltigkeit reden. Wir müssen weiter investieren und wir müssen es bezahlbar machen. Wir müssen aus der Energiewende einen guten Business Case machen. Der Business Case funktioniert. Also wenn der Business Case funktioniert, das heißt, wenn die Kunden verstehen, dass es für sie einen Vorteil hat, dann werden wir sie nachhaltig weiterführen können. Wenn es zu viele Kunden gibt, die das Gefühl haben, die Energiewende ist ein schlechter Deal, werden wir das jetzige Tempo nicht aufrechterhalten können. Ich bin auch der Energieversorger in Sachsen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in Sachsen ein Townhall-Meeting wie dieses machen und positiv über die Energiewende reden, also wenn ich die Schaubilder jetzt zeigen würde, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, verteidige ich mich danach eine Dreiviertelstunde gegen die Geldverschwendung. Und in gewisser Weise haben die Bürger recht. Denn wir machen es nicht effizient und das merken sie auch. Ja. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Ich gebe Ihnen ein einziges Beispiel, dann sage ich Ihnen, was gemacht werden muss. Und dann sage ich Ihnen, was ich von Nachhaltigkeitsberichterstattung und Gesetzgebung halte. Und das sage ich Ihnen, nachdem ich Ihnen gesagt habe, dass das für mich mein Wachstumsgeschäft und meine Strategie ist. Deswegen halten Sie bitte die Berichterstattung separat von dem Thema, ist es denn eine gute Sache? Gehen wir das Beispiel. Sie kennen die verschiedenen Ziele, die wir definiert haben. Ein Ziel ist zum Beispiel, 70 Gigawatt Offshore-Wind sollen in Deutschland gebaut werden. Es klingt ja erstmal gut. Je mehr Offshore-Wind, desto besser. Was kann man dagegen haben? Das Problem ist, wenn wir 70 Gigawatt in die deutsche Nord- und Ostsee setzen, dann nehmen sich die Windräder gegenseitig den Wind weg, weil sie zu nah aneinander stehen. Wir könnten die gleiche Menge an Kilowattstunden mit 50 Gigawatt produzieren. Wenn ich jetzt 20 Gigawatt weniger Offshore baue, dann sind das 40 bis 50 Milliarden Euro, die ich weniger ausgebe. Plus die Verbindung an Land, plus zwei Nord-Süd-Korridore, die ich dann bauen muss, weil ich mit den 20 Gigawatt in Schleswig-Holstein natürlich gar nichts anfangen kann. Ne? Das heißt, ich gebe dann ungefähr 80 bis 100 Milliarden, sagen wir, Runden ist immer gut, ich gebe dann 100 Milliarden aus, um keine einzige zusätzliche Kilowattstunde zu produzieren. Wie kann ich denn meinen Kunden sagen, dass sie in ihrer Rechnung diese 100 Milliarden bezahlen sollen? Dann sagen die Kunden zu Recht, das ist doch nicht richtig, dass wir so eine Energiewende planwirtschaftlich getrieben treiben. Wir müssen das doch ändern. Und als E.ON haben wir auch Vorschläge gemacht, wie man das ändern muss. Also eben nicht mit mehr Gesetzgebung, sondern indem man mehr auf Bezahlbarkeit schaut und den Business Case besser macht. Dann wird es nämlich nachhaltiger. Und hinterher kann man dann darüber auch Broschüren schreiben. Also, jetzt gehe ich mal durch. Das ist das Schaubild, das wir für Europa berechnet haben. Wir haben die europäischen Ziele genommen, Klimaneutralität in 2050, 2045 für Deutschland, gibt es ja das Burden Sharing Agreement und haben gesagt, da gibt es einen europäischen Referenzcase, den sehen Sie da leicht schattiert. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir alle Zwischenziele ignorieren und sagen, es kommt nur darauf an, dass wir in 2050 die Klimaneutralität erreichen und da in der Zwischenzeit nicht massiv das Budget überschießen an CO2. Wie viel würden wir denn dann ausgeben? Und Sie sehen es, wir sind der Meinung, man kann 27% weniger ausgeben. Das ist über 1 Trillion Euro, 1,3 Trillionen Euro genau, die man weniger ausgeben könnte, um das Gleiche zu erreichen. Und die Kritik, die wir im Moment an der Energiewende bekommen, die macht sich im Wesentlichen daran fest, dass viele Bürger spüren, es macht nicht mehr alles Sinn, was wir da treiben. Und das müssen wir adressieren, dass es ein guter Business Case gibt. Es gibt noch ein zweites Problem. Wenn wir diese Kosten, wenn wir zu hohe Kosten produzieren, gleichzeitig die Elektrifizierung nicht hinbekommen, dann sinken ja die spezifischen Kosten für, also wir haben dann keine Basis, auf die wir die Kosten umlegen können. Die spezifischen Kosten für Strom steigen und jeder, der nicht investieren kann, macht ein immer schlechteres Geschäft an der Energiewende. Während natürlich für die, die investieren können, das Geschäft immer besser wird. Das ist natürlich ein absoluter Sprengstoff, den wir im System haben. Und deswegen müssen wir zu einer solchen Dämpfung der Kurve kommen. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass die Supply Chain Seite bei uns mittlerweile so unter Strom steht, dass wenn wir mehr Gas geben, wir nur einfach alles teurer machen, ohne wirklich mehr zu bauen. Wir kriegen eine Preisinflation. Also wir müssen mehr elektrifizieren. Der Weg zur Energiewende ist mehr Strom. Das ist ganz klar. Wir ersetzen Primärenergie dadurch, dass wir mehr Strom verwenden. Wenn Sie ein Elektroauto fahren, fahren Sie de facto ein 1-Liter-Auto energetisch gesehen. Das ist schon bei 1 Liter pro 100 Kilometer. Das heißt, wir fahren den Strombedarf nach oben. Natürlich gehen die Kilowattstunden nach oben. Gleichzeitig sinken aber die Gesamtenergieeinsatz, den wir haben, weil wir keinen Diesel, keinen Sprit mehr brauchen. Und so funktioniert die Energiewende. Primärenergiebedarf runter, Strombedarf deutlich nach oben, Faktor 2. Ja. Und dann wird es auch ein ökonomischer Case für alle, weil sie bezahlen dann zwar absolut mehr für Strom, aber sie haben keine Rechnung mehr für zum Beispiel in dem Fall Transport, Diesel oder Benzin. Der Business Case kann gehen, aber dazu müssen wir dann eben auch die Elektrifizierung vorantreiben und dazu dürfen wir sie nicht zu teuer machen. Wir müssen uns zweitens darauf konzentrieren, dass wir die Technologien, die sehr teuer sind, möglichst spät machen. Konkret Wasserstoff hatten wir viel zu aggressive Ziele. Wir haben es dieses Wochenende gesehen. ArcelorMittal ist ausgestiegen, trotz 1,3 Milliarden Subventionen, die man ihnen zugesagt hat, weil sie gesagt haben, ist im OPEX zu teuer. Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen auf der Zielgerade andere Technologien. Mit der Elektrifizierung werden wir nicht zu 100% kommen, aber wir brauchen die so spät wie möglich. Ich überspringe das jetzt mal ein bisschen. Ja, das habe ich jetzt alles gemacht. Wir werden auch irgendwann CCS brauchen am hinteren Ende. Gleiche Logik. Die Infrastruktur dafür brauchen wir nicht jetzt aufbauen, weil wenn wir alle Infrastrukturen jetzt parallel aufbauen, überlasten wir das System jetzt. Und zum Beispiel, ich kriege dann keine Tiefbauer mehr, um meine Erdkabel zu verlegen, weil die gleichzeitig ja irgendwelche anderen Leitungen verlegen, die wir erst in 25 Jahren brauchen. Also wenn wir das schaffen, niedrigere Kosten pro Kilowattstunde, geringere Investitionen, dann kriegen wir auch niedrigere Energiesystemkosten auf, dann geht die Energiewende auf, dann wird sie auch ein Business Case und dann ist sie auch etwas, was für andere Märkte attraktiv ist. Wenn sie kein guter Business Case ist, wird sie sich nicht durchsetzen und wir werden sie auf Dauer auch nicht durchhalten. Aber positiv, für E.ON läuft es richtig gut im Moment. Nachhaltigkeit treibt das Wachstum. Best performender Energy Stock des Jahres, sage ich jetzt ganz zufrieden, weil null US Exposure, also das interessiert uns ehrlich gesagt im Moment zum Glück gar nicht, weil wir haben keine Dollar Exposure, keine US Exposure, wir sind ein rein europäisches Unternehmen. Deswegen haben wir aber auch ein Interesse daran, dass es in Europa unbedingt funktioniert und die Energiewende in Europa, inklusive der deutschen Energiewende, muss dazu in die Richtung sich entwickeln, die ich hier skizziert habe. Die EU-Kommission und die neue Bundesregierung haben diese Themen auch aufgenommen, deswegen bin ich im Grundsatz optimistisch. Aber weil Sie mich zur Nachhaltigkeit gefragt haben, sage ich jetzt doch noch ein paar Worte zur Nachhaltigkeitsgesetzgebung. Die halte ich im Und für eine gute Diskussion bin ich jetzt mal richtig scharf. Wer mich kennt, weiß das. Also ich habe es höflich gehört, meinungsstark ist das Netteste, was man zu mir sagt. Ich halte sie im Wesentlichen für komplett überflüssig. Das Energieeffizienzgesetz in Deutschland. Aus meiner Sicht schon im Ansatz falsch. Es verlangt nämlich eine absolute Senkung des Energieverbrauchs, unabhängig von der Geschäftsentwicklung. Das habe ich sowieso schon mal gar nicht verstanden. Wenn überhaupt, würde ich ja eine spezifische Energie senken. Wenn ich meine Größe verdopple, was ist dann das Problem, wenn mein Energiebedarf steigt? Oder wenn mein Energieeinsatz im Wesentlichen Strom ist, Ich habe Ihnen gerade gesagt, für die Energiewende brauchen wir mehr Strom. Was ist das Problem, wenn der Strom nach oben geht, solange der Primärenergiebedarf nach unten geht? Also Energieeffizienzgesetz, das finde ich schon methodisch falsch. Trotzdem muss ich darüber berichten. Taxonomie, haben wir gerade gesagt. Es wurde gesagt, was heißt es für die Finanzierung? Ich habe Ihnen gerade gesagt, wie aggressiv ich finanziere. Ich muss ja ungefähr alle 10 Wochen 1 Milliarde Euro refinanzieren. Ja, dazu brauche ich immer Zugang zu den Kapitalmärkten. Ich habe überhaupt kein Problem mit grünen Bonds. Ich bin einer der größten Emittenten von grünen Bonds, weil mein Geschäft per Definition nach der EU-Taxonomie ja nachhaltig ist. Stromnetze sind nachhaltig nach Taxonomie, also kann ich grüne Bonds begeben, ohne Probleme. Ich bin einer der zweitgrößte Emittent von Green Bonds in Deutschland und einer der 10 größten in Europa. Was ist der Finanzierungsvorteil von Green Bonds? Null. Die sind genauso teuer wie Grey Bonds, ne? Ein Basispunkt. Also zu vergessen, das ist Rundungsgenauigkeit. Das heißt, ich mache die ganze Taxonomieberichterstattung, das ganze Reporting, komplett überflüssige KPIs, um am Ende null Vorteile zu bekommen. Die Europäer haben den Kapitalmarkt genommen, der klein ist, wir reden ja immer darüber, dass er zu klein ist, haben ihn gespalten in einen grünen und einen grauen Markt. Und alles, was sie gemacht haben, ist die Liquidität in beiden Märkten zu reduzieren, ohne dass irgendein Vorteil daraus entsteht. Das ist am Ende Finanzplanwirtschaft über die Politik und Verwaltung, die niemandem was bringt. Besser hätten sie eine Kapitalmarktunion gemacht, die die Finanzierungsbedingungen in Europa verbessert hätte. Dann könnte ich mehr Investitionen in Nachhaltigkeit machen, als ich es jetzt kann. Also Taxonomie. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat mir null Einsichten gegeben, die ich nicht vorher hatte. Ich wusste genau, was am Ende rauskommen wird. Solarmodule aus China und bestimmte Materialien für Batterien sind das Problem. Darum hatte ich mich sowieso schon gekümmert. Der Rest war Bürokratie. Jetzt gehen wir nach Europa. CSRD, ja, Sie wissen, immer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung im DAX ist mittlerweile doppelt so groß wie die Finanzberichterstattung. Ja. Die KPIs, die da berichtet werden, haben null Steuerungswirkungen. Wir können zwischen 100 und 500 KPIs berichten. Wenn Sie auf eine Organisation mehr als 5 KPIs loslassen, dann sind die irrelevant. Eine Organisation kann sich nur wenig merken. Also entweder können Sie fokussieren oder Sie haben verloren. Aber ich habe hier sowieso kein Problem. Mein KPI ist Arbeitssicherheit. Meine Leute dürfen nicht sterben in den Stromnetzen. Und ansonsten Investitionen nach oben und EBITDA. Dann weiß ich ja, je mehr ich investiere, desto nachhaltiger wird das System, desto besser. Der ganze Rest der Berichterstattung ist für die Veranda. Also ich weiß eigentlich gar nicht für wen. Wir berichten KPIs, die schaut sich hart niemand im Unternehmen jemals an. Sie haben mich gefragt, welchen Vorteil haben die Berichterstattung? Ich sage Ihnen gar keine. Ja, also Sie sehen, Sie werden mich nicht von der Gesetzgebung erzeugen. CSDDD ist, dann bin ich zu Ende. Ja, fast in der Zeit. CSDDD, das ist die Due Diligence Directive, die jetzt kommt. Lesen Sie Paragraph 22 folgende. Wenn Sie geglaubt haben, wir sind in einer Marktwirtschaft, werden Sie feststellen, wir sind in einer Planwirtschaft. Da steht drin, dass wir einen Plan machen sollen bis 2050, wie wir unsere Systeme CO2-neutral machen wollen, welche Innovationen wir einsetzen wollen und wie wir denken, diese zu finanzieren. Das in einer Zeit, in der die meisten Unternehmen nicht sicher sind, was der Auftragseingang für den Herbst sein wird. Gleichzeitig sagt man ihnen, jetzt macht eine Berichterstattung. Ich bin auch der Aufsichtsratschef einer kleinen Stahlhütte. Ich kann Ihnen sagen, das wird alles delegiert an die Wirtschaftsprüfer, weil das im Unternehmen schlicht niemand mehr, also Sie können noch nicht mal mehr die Gesetze lesen, die kommen, weil es einfach zu viel Text ist. So ein Mittelständler hat überhaupt keine Chance. Der Mittelständler, dem ich vorstehe, der hat in seiner Holding 50 Leute sitzen. Es ist vollkommen unmöglich, dass der alles liest, was in Berlin und Brüssel geschrieben wird. Das wird an den Wirtschaftsprüfer gegeben und sagt, schreibt halt irgendeinen Bericht. Und das ist jetzt der Punkt, weswegen ich also sagen würde, lasst uns nicht so sehr glauben, dass wir die Welt dadurch verändern, dass wir Gesetze und Reports produzieren. Die Welt verändert sich durch Innovation, Investition und Business Cases. Die Innovation der Erneuerbaren verändert die Welt. Ehrlich gesagt, das Reporting über die Erneuerbaren ist komplett irrelevant. Die Innovation, dass wir es schaffen, die Netze komplett anders zu betreiben, macht uns so viel effizienter, dass wir das überhaupt bewältigen können. Ich könnte Ihnen jetzt einen Vortrag über die faszinierende Technik von Verteilnetzen treiben. Es ist super spannend, ja. Aber das ist alles am Ende Innovation. Und deswegen, wenn ich einen letzter Begriff hier, weil Schmalenbach Gesellschaft und Betriebswirte, kann ich das sagen. Die Energiewende könnte ich noch anders beschreiben. Die Energiewende ist, dass ich OPEX durch CAPEX ersetze. Ich verbrenne nicht mehr Kohle, ich verbrenne Investitionen. Ich muss jede Menge investieren, damit ich hinterher weniger OPEX habe. Das ist so ein bisschen, ersetze CAPEX, ist ein OPEX-CAPEX-Shift. Das ist die Energiewende. Das heißt, ich brauche einfach unendlich viel Investitionsmittel. Das ist im Prinzip kein Problem. Wir geben 450 Milliarden im Jahr in Europa OPEX für Brennstoffe, fossile Brennstoffe aus. Wenn wir das um 150 Milliarden reduzieren können, können wir jede Menge investieren. Das heißt, das ist machbar. Aber, und dann kommt jetzt natürlich der Punkt, dazu muss ich einen positiven Business Case haben, denn ich kriege das CAPEX nur, wenn ich genügend Privatkapital anziehen kann, denn so viel CAPEX, wie wir brauchen, gibt es keine öffentlichen Mittel. Und dazu muss ich einen positiven Business Case haben. Wenn ich keinen positiven Business Case habe, kriege ich nur so viel, wie Leute bereit sind zu spenden. Und das ist halt limitiert. Aber da ich praktisch unendlich CAPEX brauche, nützt mir limitiertes CAPEX gar nichts, kriege ich die Energiewende nicht hin. Das heißt, der Weg zur Nachhaltigkeit ist, schließlich für die Betriebswirte, ist eben am Ende immer Profit. Dankeschön.
Herzlich willkommen. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich war ganz lange nicht in einem Hörsaal. Von daher finde ich das mal wieder sehr erfrischend und sehr toll. Ob ich heute so provozierend bin, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Sie haben das schon gut vorgelegt. Ich glaube, ich bringe das mal so ein bisschen in so eine sanftere Schiene. Und ich würde gerne einfach heute ein bisschen was über die Nachhaltigkeit im HR-Bereich erzählen. Und das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anders fokussiert als das, und so war es heute auch angedacht, wir jetzt gerade gehört haben. Bevor ich aber was zur Nachhaltigkeit im HR-Bereich sage, würde ich Ihnen gerne einmal kurz meinen Scope mitgeben. Also wo komme ich eigentlich her und aus welcher Perspektive betrachte ich das Thema Nachhaltigkeit? Und das betrachte ich natürlich aus meiner Perspektive als Vorstandsmitglied bei Hochtief und als Chief Sustainability Officer und auf der anderen Seite eben halt auch als Arbeitsdirektorin. Und wenn ich über Hochtief spreche, dann sehen Sie hier, dass wir eben halt ein sehr großes Geschäft in Nordamerika haben. Wir haben ein sehr großes Geschäft im Asia-Pacific-Bereich. Und ein Geschäft in Europa. Und unser Headquarter ist in Essen und wir haben 150-jähriges Bestehen vor 2 Jahren gefeiert. Das heißt, wir sind aus Deutschland heraus gewachsen, machen aber den größten Teil unseres Geschäfts nicht in Deutschland und auch nicht in Europa. Ich habe ein paar Kennzahlen mitgebracht, da brauchen wir gar nicht stark drauf eingehen, aber ich möchte einfach, dass Sie ein Gespür dafür haben, was ist Hochtief, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche, um diese Komplexität einfach ein bisschen einsortieren zu können. Also wir hatten im letzten Jahr, haben wir 33,3 Milliarden Umsatzerlöse gemacht. Wir haben ein nominales Net Profit gemacht von 76 Millionen. Und ich sage noch mal einmal kurz was. Wir haben ungefähr 57.000 Mitarbeiter weltweit. Und davon kommt eben halt der größte Teil aus Nordamerika und Asia Pacific. Und das sehen Sie hier. Das heißt, 65% unserer Umsatzerlöse kommen aus Nordamerika. 27% kommen aus Australien und der Rest ist dann eben halt in Europa und noch Southeast Asia. Das ist eben halt unsere Unternehmensstruktur. Und ganz kurz noch, was machen wir eigentlich? Also wir sind ein großes internationales Unternehmen und machen Infrastrukturprojekte. Und zum Beispiel, wenn wir über die Wachstumsmärkte sprechen, und da bin ich total bei Ihnen, auch wir wachsen durch die Nachhaltigkeitsthemen. Auch wir bauen eben halt ganz viele Rechenzentren, wir bauen Batteriefabriken, wir bauen Solaranlagen, wir bauen Reinraumanlagen. Also auch wir sind an vielen Stellen, eben halt wächst unser Unternehmen durch die Nachhaltigkeit und durch Nachhaltigkeitsthemen. Aber nichtsdestotrotz machen wir auch trotzdem noch Flughäfen. Wir sind dabei, Krankenhäuser zu bauen. Wir haben Verkehrsinfrastrukturprojekte und eben halt sind ganz stark auch zum Beispiel jetzt mal in der Verkehrsanbindung, Mobilität, Smart Cities. All diese Themen, das sind Themen, die uns natürlich beschäftigen. So viel zu uns erstmal aus Sicht als Unternehmen jetzt mal fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit. Ganz ehrlich, Nachhaltigkeit war bei uns immer ein Bestandteil unserer Unternehmensstrategie, also oder zumindest schon sehr, sehr lange. Wenn wir gucken, wir haben 1990 unser erstes aktives Umweltmanagement gestartet. Da haben wir noch gar nicht über Nachhaltigkeit in der Form gesprochen. Da gab es all diese Themen noch nicht. Das war aber für uns schon ein wichtiges Thema. Wir haben den ersten Umweltbericht 2001 erstellt. Wir haben zusammen sind wir Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Das heißt, all die Themen haben uns schon sehr lange entsprechend auch begleitet und wir halten das auch für extrem wichtig, weil das, was wir tun, hat Einfluss auf die Welt und das können wir nicht wegignorieren, sondern wir müssen die Themen eben halt betrachten und müssen Lösungen finden. Und da sind die Ingenieure halt so, ne, das wollen die auch. Also da fühlen wir uns natürlich auch herausgefordert. Wir wollen natürlich die Dinge, die wir bauen, auch besser machen. Und 2021 war für uns klar, wir brauchen eine grüne und digitale Transformation und die haben wir da auch gestartet und haben einen neuen Nachhaltigkeitsplan aufgelegt. Wie Sie sehen, wir machen ganz viele grüne Gebäude, also 47% unserer Projekte, also Gebäude und Projekte sind bereits grün. Wir haben in Amerika mit unserer Gesellschaft in Amerika mehr als 1200 grüne Gebäude erstellt. Wir sind das 19. Mal im Dow Jones Sustainability gelistet und wir haben ganz viele unterschiedliche Rankings im Nachhaltigkeitsbereich. Also das Thema ist wichtig, das Thema war auch immer wichtig für uns. Das ist immer eine Frage, wie wird es gerade publiziert, wie wird es gerade thematisiert, aber generell für uns ist das bereits seit vielen, vielen Jahren ein wichtiges Thema. Und für uns ist auch nachhaltiges Handeln grundsätzlich verankert in unserem Code of Conduct, der gilt weltweit und der gilt auch für unsere Partner und daran halten wir uns auch. So, ich habe vorhin gesagt, dass wir 2021 einen Nachhaltigkeitsplan erstellt haben. Da sehen Sie hier, da will ich einmal nur ganz kurz drauf eingehen. Sie sehen die drei Säulen. Sie sehen die Säule Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das kennt jeder, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat. So hat man eben halt das Feld ESG entsprechend auch strukturiert. Und wir haben halt in unserem Nachhaltigkeitsplan zu all den Themen klare Ziele gesetzt. Wir haben uns KPIs entwickelt und haben entsprechend mehr als 60 Maßnahmen dazu auch definiert, die wir gerade umsetzen. Und das Spannende an der Geschichte ist halt, das geht nur, wenn wir mit unseren Lieferanten, Nachunternehmern, Partnern zusammenarbeiten. Das geht nur mit Zusammenarbeit. Wir als Hochtief können das definitiv nicht alleine. Und das geht eben halt auch nur mit Digitalisierung und Innovation. Da bin ich völlig bei Ihnen. Also das ist ein Motor der Innovation. Viele Dinge, die wir brauchen, die haben wir heute noch nicht. Die müssen wir entwickeln und daran müssen wir arbeiten. Und das braucht Zeit. Und die Zeit müssen wir haben und brauchen wir auch. Jetzt zu meinem Thema HR. Was hat das denn eigentlich für eine Auswirkung auf den HR-Bereich? Und für mich gibt es da drei Themen. Das erste Thema ist, HR ist Treiber der Nachhaltigkeitstransformation. Zweitens, generell das Nachhaltigkeitsthema verändert die Anforderungen an unsere Mitarbeitenden in unserem Unternehmen. Und es hat eine Auswirkung auf Employer Branding und Rekrutierung. Und da würde ich jetzt gerne einfach noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen. Warum ist HR als Treiber der Nachhaltigkeitstransformation so wichtig? Bei uns ist es so, dass HR wirklich ein zentraler Akteur ist bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen. Das ist eben halt nicht nur die Umweltberichterstattung, das sind nicht die Ingenieure, die unsere Prozesse besser machen oder neuen Baustoff entwickeln oder welche Themen auch immer. Nein, das ist eben halt auch HR. Wir haben ja diese große Säule S gesehen. Da geht es um soziale Kompetenzen, da geht es um, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um, was ist uns eigentlich wichtig, wie ist unser Wertegerüst. Und von daher ist HR eben halt ein zentraler Akteur, da unseren Nachhaltigkeitsplan auch entsprechend umzusetzen. Und es fließen eben halt auch in die ESG-Berichterstattung HR-Daten ein. Und ich bin total bei Ihnen, man muss es auf weniger KPIs fokussieren. Ansonsten erreicht man einfach nicht viel. Das sehe ich ganz genauso. Und das haben wir halt gemacht. Wir haben uns unsere KPIs gesucht, die für uns wichtig sind und unser Geschäft wirklich auch steuern. Und damit sind aber auch eben halt HR-Daten erforderlich, um das entsprechend zu messen. Wenn wir über Werteorientierung sprechen, dann ist es so, dass Mitarbeitende zunehmend viel mehr Wert auf Nachhaltigkeit, Ethik, Sinnhaftigkeit bei der Arbeitgeberwahl legen. Also es spielt eine viel größere Bedeutung. Und auch die Integration von vielen, also oder als inklusiver Arbeitgeber, das ist total, also die zahlreichen Programme und die Angebote, die man braucht als inklusiver Arbeitgeber, haben eine viel größere Bedeutung bekommen. Was auch wichtig ist, ist das Thema Vergütung. Wenn wir früher vielleicht mal geguckt haben, ob wir oder was wir alle gemacht haben, dass wir natürlich den Mindestlohn zahlen. Das ist, glaube ich, für alle Unternehmen ein Minimum. Was wir aber mittlerweile machen, ist, wir gucken uns an, ob unsere Mitarbeitenden auch eine Living Wage bekommen. Also kann damit eine Familie mit einem Kind auch leben? Und ist das möglich? Auf allen, Sie haben ja unsere Karte gesehen, wo wir überall aktiv sind. Ist das, also kann jeder mit dem Einkommen, was er bekommt, entsprechend auch eine Familie ernähren? Und das, finde ich, sind wichtige Analysen und wichtige Betrachtungen, weil nur daran können wir uns dann auch verbessern und Defizite vielleicht identifizieren, wenn sie da sind. Ganz wichtiges Thema ist das Thema Gesundheit und Sicherheit. Das haben Sie vorhin auch angesprochen. Sie haben gesagt, ich will, dass meine Mitarbeitenden auf jeden Fall gesund wieder nach Hause kommen. Und das gilt, glaube ich, für uns alle. Für uns gibt es da mehrere KPIs. Ich habe hier mal das Thema Unfallhäufigkeitsrate mitgebracht. Da gibt es sicherlich noch mehr KPIs, die man betrachten muss. Aber das ist für uns wichtig. Für uns sind aber eben halt auch Arbeitssicherheits- und Gesundheitszertifikate wichtig. Und da sehen wir eben halt, dass wir da auch auf einem ganz hohen Stand sind im Unternehmen weltweit, sodass wir da auch einen hohen Grad erfüllen. Wichtig ist aber auch das Thema Gesundheit. Das erwarten auch unsere Mitarbeitenden und das erwarten wir auch als Arbeitgeber, dass wir das entsprechend unseren Mitarbeitenden uns da mehr drum kümmern. Also welche Angebote haben wir eigentlich zur Förderung der Gesundheit? Und da ist die Frage eben halt auch die mentale Gesundheit. Ich glaube, das wissen Sie alle, das ist ein Thema, was immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft. Gibt es viele Gründe, warum mentale Gesundheit wichtiger ist, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Und ich finde, das ist Aufgabe der Unternehmen, sich damit eindeutig zu beschäftigen. Und natürlich auch Hilfsangebote bei familiären Herausforderungen. Auch das ist eine wichtige Sache, die ein Arbeitgeber auf jeden Fall zur Verfügung stellen sollte. Ja, was gibt es noch? Was hat sich noch verändert? Aus meiner Sicht hat sich noch sehr stark die Lernkultur verändert. Die Lernbereitschaft unserer Mitarbeitenden ist extrem hoch und Weiterbildung ist halt auch viel einfacher geworden als früher. Also früher musste man Präsenzveranstaltungen machen, so wie wir jetzt heute, was aber auf der einen Seite total wichtig und gut ist. Aber heute ist Lernen halt viel einfacher möglich. Ich kann halt, also gestern Abend hatte ich noch von 10 bis 12 einen weltweiten Videocall, also von unserer ACS University, die haben wir im letzten Jahr gegründet. Das ist von unserem Hauptshareholder eine Universität, die wir eben halt für den ganzen Konzern ausgerichtet haben. Und da hatten wir 2 Stunden einen Videocall und haben uns eben halt über strategische Projekte unterhalten und uns haben halt eine internationale Leadership-Gruppe präsentiert, wie sie die Themen angegangen sind, welche Ergebnisse sie daraus haben. Also man kann halt viel einfacher mittlerweile eben halt Mitarbeitende weiterbilden, entsprechend entwickeln. Und das wird genutzt. Wir haben mehr als 20 Stunden Weiterbildung für jeden Mitarbeiter bei Hochtief. Und das finde ich schon, also im Jahr, das finde ich schon eine tolle Zahl. Und dabei gibt es sehr viele Dunkelziffern, weil die Frage ist immer, was ist Weiterbildung, was zähle ich, was habe ich eigentlich in meinen Daten? Also ich bin mir sehr sicher, die Zahl ist so am untersten Level. Ich glaube, dass wir sogar viel mehr machen. Was aber auch wichtig ist, ist eben halt der enge Austausch mit Weiterbildungsträgern und Hochschulen. Das ist gerade so wichtig, weil wir eben halt ganz viel Innovation brauchen. Und da brauchen wir eben halt die Hochschulen, um genau diesen Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu bekommen. Und auch das ist viel einfacher geworden in meiner Wahrnehmung, sich da auszutauschen und Dinge zusammen zu entwickeln. Ja, was hat sich noch geändert durch die Nachhaltigkeitsdiskussion? Das ist das Employer Branding und Recruiting. Ich glaube, es ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn Nachhaltigkeit zum zentralen Bestandteil der Employer Brandings ist. Und das macht aus meiner Sicht Unternehmen, die glaubwürdig nachhaltig agieren, einfach auch attraktiver für Talente. Also mein Fazit ist, Nachhaltigkeit erfordert ein Umdenken im HR-Bereich, also weg von rein operativer Personalarbeit hin zu einer strategischen, sinn- und wertebasierten Personalentwicklung. Und HR ist nicht nur Betroffener, sondern auch Mitgestalter der nachhaltigen Transformation. Und mir macht das total viel Spaß, eben halt unsere Strategie mit aus dem HR-Bereich entsprechend mitzusteuern. Und das ist eine extrem große Herausforderung, aber mir macht das sehr viel Spaß. Ja, das ist so viel zu meinem Input.